Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Happy New Year!
Moin.
Ja, moin, sagt der Lee.
Mit leicht veränderter Stimme.
So kann das ja anfangen, sag ich mal. Lee liegt flach und ist nicht in der Lage, hier unsere Eröffnungsepisode mit mir zu moderieren. Nur ein Banause deswegen in der ersten Episode am Start. Aber jetzt müssen wir uns irgendwie eine Episode aus dem Arsch ziehen. Dachten wir, hol mal eine Hoffi an Start.
Jo.
So machen Hoffi ist an Start.
So sieht das aus. Ja, recht kurzfristig, aber mal gucken. Wir kriegen das schon irgendwie geschaukelt heute.
Wir kriegen es geschaukelt. Ja, wir haben Silvester, muss man dazu sagen. Also kann sein, dass wir hier ein bisschen hier Böller und Feuerwerkskulisse bei ihm und bei mir auf der Spur haben. Das, da muss Lee dann durch. Aber ja, Lee und ich waren ja beide so ein bisschen angeschlagen, so die letzten 7-8 Tage. Bei mir ist es auch ein bisschen hingezogen, aber ist mittlerweile wieder okay. Aber also ihn hat es wohl härter erwischt, deswegen dachten wir, es ist so wahrscheinlich ein bisschen entspannter. Ja, und es tut mir leid, dass ich jetzt die ganzen Punkterater komplett auf die falsche Fährte gelockt habe, weil ich in der letzten Episode natürlich angekündigt habe, denkt dran, wie, ihr wisst, vielleicht machen wir irgendwas in der ersten Episode, weil es ist natürlich die Episode, wo wir die Statistik normalerweise durchgehen, wo wir unsere Letterboxd-Geschichten durchgehen, gucken, welche Filme, im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir gesehen, wie viele Top Ten und so weiter und so fort. Hier unsere Punktesieger von den Gästen, übrigens Spitzenreiter Hoffmeister, mit 5 Losen vertreten von 13.
Ja, bin ich mal gespannt. Was kann man dann nochmal gewinnen?
Da kriegst du 30 Euro, kannst dir schön irgendwie eine Blu-ray aussuchen oder irgendwie irgendwas, irgendwas Filmrelevantes, was du haben willst, Kinogutscheine. Für einen 30er kriegst du dann zugeflankt von uns.
Ja, schön. Bin ich mal gespannt.
Auf unser Nacken. Ja, ja. Also die Quote ist erstmal nicht schlecht. Zwei Leute werden prämiert. Und das sollte alles in der ersten Episode stattfinden. Insofern wird doch nicht so lang, glaube ich. Weil das dann alles in der nächsten Episode, dann auch wieder völlig ungeplant, weil in der nächsten Episode kommt Classic Dave wiederum dazu. Also machen wir da wohl dann zu dritt unsere Statistiken und den ganzen Spaß.
Ja, Top 10 hast du gesagt, macht ihr auch?
Ja, ja, wir machen Top 10. Wir machen, wie gesagt, komplett irgendwie so Zahlen, so werfen ein bisschen mit Zahlen um sich, was... was wir wann wo gemacht haben, wie viele Filme haben wir rezensiert und den ganzen Krempel.
Ja, cool. Habt ihr da irgendwelche Regeln? Also macht ihr alles, was ihr das Jahr gesehen habt oder nur deutsches Release-Jahr oder wie macht ihr das?
Nulli hat Regeln.
Ach so, okay. Sehr gut. Ja, ich versuche mich, versuch mich halt immer zu beschränken darauf, dass ich halt wirklich nur nach deutschem Start halt gehe, ne? Also alles, was du in dem Jahr tatsächlich das erste Mal dann in Deutschland hättest sehen können, so nur die Sachen mit in die Liste.
Nee, ja. Das Ding ist, das haben wir nie gemacht, weil wir ja nie, wir haben uns ja nie darauf konzentriert, irgendwie der aktuellste Podcast zu sein.
Ja.
Und wir haben immer keinen Anspruch darauf, nur den neuen Shit zu rezensieren. Und deswegen haben wir gesagt, ist ja Quatsch, wenn wir nur den neuen Shit in die Top 10 packen. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir machen alles in die Top 10, was wir irgendwie im Jahr gesehen haben. Also ob das jetzt ein neuer Film ist oder ob wir Citizen Kane zum ersten Mal gesehen haben oder ob wir Citizen Kane zum fünften Mal gesehen haben. Wenn der auf Platz 1 ist, ist er auf Platz 1. Und das war diesmal eigentlich ziemlich einfach, weil wenn du so Star Wars und The Godfather in einem Jahr durchnimmst, so ist es klar, dass die wahrscheinlich dann in der Top 10 sind.
Ja, ich habe da das Problem, dass ich so viele Sachen rewatche, dass die Liste wahrscheinlich jedes Jahr gleich aussehen würde.
Ach so, meinst du? Naja, ja, gut.
Da wäre halt jedes Jahr da die Star Wars Trilogie drin, da wäre jedes Jahr Apocalypse Now drin und dann wird es irgendwann langweilig. Deswegen ziehen wir das so auf und bringen dazu dann auch noch demnächst eine Sonderepisode, weil die letzte Jahr aufgrund meiner überaus fähigen Podcast-Kollegen ausfallen musste.
Das war stark, ja.
Mhm.
Da sieht man mal, wer die Kompetenz hier bei ja hier ist.
Ja, allerdings, hier falle ich einmal aus und bin krank und dann reden die 2 Stunden und vergessen aufzunehmen, die Idioten.
Oh. Das ist auf jeden Fall eine geile Nummer.
Ja, naja, ist ja vor allen Dingen nicht das erste Mal, dass das passiert ist, ne?
Okay.
Das ist Jan hat das damals auch mal verkackt irgendwann.
Aber ihr habt doch keinerlei Backup oder so, also wenn einer irgendwie nicht aufnimmt, oder? Weil wir haben ja noch so.
Also normalerweise hätten wir das, aber wenn natürlich auch vergessen wird, das Backup aufzunehmen, dann ist schwierig.
Das ist auf jeden Fall schwierig, ja.
Ja.
Also wir hatten mal zum Beispiel den Filmfressen aufgenommen und da hat Peter seine Spur nicht aufgenommen. Aber wir hatten ja zum Glück noch das Backup bei uns, dass wir noch über den Roadcaster mitlaufen lassen.
Ja.
So dass die Episode da nicht im Arsch ist, weil das ist ja dann wirklich Das ist ja dann wirklich hässlich, ey. Ihr habt ja schon mal eine, stimmt, ihr habt schon mal eine Episode in die Tonne geklopft.
Wegen ja, Jan. Klar, war absolut Hölle, ey. Da habe ich 3 Stunden mit Jan und Dietz gesprochen für nichts. Schlimm.
Ja, ich würde mich mit denen auch nicht umsonst unterhalten. Also.
Ja, eben, ja.
Schon gar nicht 3 Stunden, also.
Ja. Naja, so ist das halt manchmal, ne? Was willst du machen?
Da muss man durch, ja.
Ja.
Aber ihr habt ja auch keine 3 Episoden pro Woche, wo ihr ständig irgendwelchen Stoff rausboxt. Insofern das ist stimmt. Ja auch klar, dass die Top Ten da ein bisschen anders aufgestellt ist.
Ja.
Im Grunde genommen wird es wahrscheinlich auch Sinn machen, dass wir vielleicht noch eine zweite Top Ten machen mit dem neuen Stuff, wo man sagt, okay, Sachen, die 2023 ausschließlich released worden sind, ist vielleicht nicht ohne. Weil ich habe einen einzigen Film, der vielleicht für die Top Ten in Frage kommen würde, aber der ist natürlich auch rausgerutscht, weil viel zu viel geilere, ältere 10-Punkte-Filme drin waren. Mhm. Und deswegen macht schon Sinn, vielleicht da noch eine zweite Top Ten aufzustellen, aber jetzt haben wir noch ein paar Tage Luft dafür. Vielleicht machen wir das. Kann ich ja dann Lee vorschlagen. Jetzt haben wir keinen Druck erstmal. Jetzt haben wir die Episode. Mhm. Deswegen nochmal schade. Entschuldigung an Fepse wegen Cloverfield und so, falls du dich gefreut hast. Also wird dann auf die nächste Episode verschoben, weil Lee hat den natürlich gesehen. Hoffe jetzt innerhalb von einem Tag nicht und deswegen, ohne Lee den zu besprechen, ist ja auch scheiße. Deswegen machen wir die in der nächsten Episode.
Mhm.
Wisst ihr Bescheid. Und in dieser Episode erstmal 2 Filme von mir, 2 Projekte von Hoffi, Serie, Film, was auch immer.
Genau.
Und du vertrittst Lee im Punkterat. Insofern, schau mal, 5-mal im Lostopf heißt, auch vor dir muss ich mich ein bisschen hüten. Aber wenigstens ist der Endgegner heute nicht da. Insofern kann ich vielleicht einen guten Start ins Jahr hinlegen.
Ja, das ist, ich bin ja auch immer nur dann gut, wenn es chaotisch wird, so, da ich jetzt heute nicht vorher raten muss und du auch nicht.
Ach so.
Sehe ich da wenig Chancen, aber ich gebe natürlich mein Bestes, um Lee hier würdig zu vertreten.
Geil. Wir können ja jetzt das neue Punkteraten einführen, wo wir vorher alles raten.
Ja, das ist, also da habe ich auch drüber, also ich habe das gehört, dass ihr darüber nachgedacht habt, finde ich natürlich sau lustig, aber ich glaube, dass, also das wird ja in dem Moment, wo du den Film nicht kennst, den der andere vorstellt, ist es ja nahezu unmöglich.
Ja, ich kenne ja alle Filme.
Ja, genau.
Also, da habe ich kein Thema mit. Bring it on.
Na gut. Bin ich gespannt.
Na gut, sagt er. Ja. Also, herzlich willkommen alle. Wir fangen jetzt an. Bewegt mit Banausen. Neue Episode, neues Jahr, neues Glück. Mit Hoffmeister am Start. Und ich habe was mitgebracht aus den 80ern.
Mhm.
Ursprünglich tatsächlich das neue Projekt vom Upcoming Superstar Kevin Costner. Wieder vereint mit seinem Untouchables Buddy Sean Connery. Das war der Plan. Sean Connery sagte zu, weil er natürlich Bock hatte, mit Costner wieder zusammenzuarbeiten, weil er ihn richtig talentiert fand und ihm das Spaß gemacht hat. Dann verließ Costner das Projekt, fand Connery nicht so geil. Er blieb aber an Bord. Don Johnson wurde gefragt, neben Sean Connery zu spielen. Der hat dann abgesagt, weil er es nicht hingekriegt hat mit Miami Vice und Co. Und dann kam ein anderer Schauspieler an Bord, der dann die zweite Hauptrolle übernommen hat. Und ich rede von dem Film Presidio aus dem Jahr 1988. Schon mal was von gehört?
Nee, tatsächlich nicht.
Noch gar nichts?
Nee, sag mir nichts.
Also alle Beteiligten hier haben definitiv, waren an Filmen beteiligt, die du schon gesehen hast. Und die hatten alle auch schon zu tun mit Sean Connery. Das fand ich ganz interessant. Der Regisseur ist Peter Hyams. Der hat mit ihm schon mal Outland gedreht. Diesen Sci-Fi-Film, den wir auch schon mal vorgestellt haben. Von dem ist übrigens auch Time Cop und End of Days und so.
Ja, also, siehst du, da habe ich den Namen schon mal gehört. Genau, Time Cop. Ja. Ja.
Die hat er gemacht. Und der Drehbuchautor Larry Ferguson, der hat wiederum mit ihm Jagd auf Rote Oktober geschrieben. Also nicht mit ihm, sondern Jagd auf Rote Oktober, das Drehbuch geschrieben, wo Sean Connery dann letztendlich mitgespielt hat. Mhm. Und der hat auch krasse Drehbücher geschrieben. Also der hat für Fincher das Drehbuch für Alien 3 geschrieben. Der hat aber auch das Drehbuch von Beverly Hills Cop und Highlander geschrieben. Also nicht gerade kleine Projekte.
Mhm.
Und ich komme mal zur Story. Ach so, jetzt war ich bei der Ursprungsgeschichte. Ich habe ja gesagt, dass Kevin Costner und so weiter, dass das ein neues Projekt werden sollte. Davor gab es übrigens auch schon Pläne, diesen Stoff zu verfilmen. Nämlich mit Jeff Bridges und Lee Marvin als Rolle von Sean Connery. Marvin lag aber im Sterben, der war schon komplett irgendwie schon nicht mehr in guter Verfassung, als das Projekt in den Rang getragen worden ist. Dann hat man Hackman gefragt, ob er nachrückt. Der hat gesagt, der ist am Start. Dann stieg wiederum Jeff Bridges aus und dann war das Projekt erstmal auf Eis. Bis dann wieder Kevin Costner und Sean Connery und so weiter ins Gespräch kamen. Ein paar Jahre später. Also so fing es ursprünglich an. Jetzt aber wirklich zur Story. Es geht um die Militärbasis in San Francisco mit dem gleichnamigen Titel Presidio. Und ja, Connery sollte ein paar Jahre später bei The Rock auch nochmal zurück in die besagte Stadt kommen. Aber der war schon mal in einem Film in San Francisco, nämlich hier in Presidio. Und eines Nachts soll die junge Offizierin, hat eigentlich schon Feierabend, wird aber nochmal rausgeschickt, weil es heißt, es gab einen Einbruch in so einem Militärsclub. Und da geht sie hin und sieht halt, die Tür ist halb offen, steht halt auch in Funk in Verbindung mit ihrem Kollegen da an der Basis, geht rein und wird erschossen. Und jetzt wird ein ziemlich gestandener Lieutenant Colonel namens Caldwell wird dann beauftragt, der Sache nachzugehen. Das ist die Rolle von Sean Connery. Und der untersucht das aber nicht alleine, weil auch von Seiten der Polizei in L.A. gibt es nämlich Ermittlungen in Person von Jay Austin. Und das ist die Rolle, die ursprünglich Kevin Costner spielen sollte. Jetzt gespielt von Mark Harmon. Den hat man zwar zwischendurch mal gesehen, so bei Fear and Loathing Las Vegas und Wyatt Earp hat eine Rolle gehabt. Sein Paycheck und das, was ihn groß gemacht hat und was er, womit er bis heute seine Brötchen verdient ist, der hat irgendwann mal diese Navy CIS Hauptrolle übernommen und hat mittlerweile 450 Episoden gedreht. Da könnte man ihn, also da kennt man ihn definitiv so vom Gesicht. Das ist Mark Harmon und der hat hier in jungen Jahren diese Rolle übernommen. Und als die beiden aufeinandertreffen, merkt man schon, die haben eine Vergangenheit. Weil Jay Austin war früher ebenfalls Militärpolizist auf der besagten Presidio-Basis und beide haben sich nicht besonders gut verstanden, weil es gab da einen bestimmten Vorfall, ich will nicht zu viel verraten, wo sich die beiden nicht besonders grün sind. Und jetzt müssen die praktisch in diesem Mordfall beide ermitteln und haben aber nicht so richtig Bock aufeinander. Und gleichzeitig versucht, gleichzeitig hat der Cop totalen Hass auf diese Militärbasis und auf die Soldaten, die da irgendwie stationiert sind. Connery wiederum verteidigt natürlich seine Leute und seine Vorgesetzten und geht natürlich recht respektvoll mit denen um und kennt die alle und ist natürlich super angesehen da. Und allein schon diese Herangehensweise sorgt für ein bisschen Trubel. Das heißt, man hat so ein bisschen so diesen Buddyfilm, diese Buddyfilm-Chemie der 80er, weil er natürlich so der gestandene, die Respektperson und Jay Austin, so, weißt du, Baseballjacke, halt so eine Art von Cop. So ein bisschen so ein junger Tom Cruise, finde ich, so vom Style. Ja, und da kommt noch eine prekäre Geschichte dazu, weil Lieutenant Colonel Caldwell hat auch eine Tochter. Und die wird gespielt von Meg Ryan. Mhm. Und zwar Meg Ryan in ihrer Prime. Jetzt bin ich froh, dass Lee nicht da ist, weil der hätte mich gefragt, dann hätte ich erklären müssen, in welcher Woche genau ihre Prime war. Die ging schon ein paar Jahre, aber so die junge Meg Ryan, zuckersüß natürlich mit ihren blonden Locken und den Augen und so. Sie rebelliert auch gerne gegen ihren Vater, weil die sagt so, ja, ich bin nicht dein Soldat, so, ich bin halt volljährig, kann machen, was ich will und so. Und die fängt dann an, diesen Cop zu daten, den er nicht mag. Und das erste Mal, als sie sich verabreden, sagt er zu ihr, er wird dir verbieten, dass wir uns sehen. Und sie sagt, nein, wird er nicht, weil wir haben eine Vereinbarung, dass ich machen kann, was ich will und er kann machen, was er will. Und da sagt er, ja, er wird es trotzdem verbieten. Mhm. Der wird auf diese Vereinbarung, wird darauf scheißen. Und genau so trifft es auch ein. Also alles, was sie dann alles, was er prophezeit, wird er dann auch tun, weil er will natürlich diese Verbindung will er natürlich untersagen. Und das sorgt dafür, dass McGregor auch recht forsch zur Sache geht. Also es gibt dann relativ früh, so beim ersten Date, gibt es dann direkt eine Sexszene irgendwie auf der Motorhaube beim Einparken vor seinem Haus. Also die hätten eigentlich reingehen können, aber Stark. Sie wartet nicht, sondern will ihn dann direkt auf der Motorhaube flachlegen. Dem wird es dann doch zu heikel mit den Nachbarn. Er trägt sie dann so rein und denke ich so, okay, alles klar, für die unschuldige Meg Ryan damals, die so in Die Reise ins Ich und so gespielt haben und dann später so Rom-Com-Meg, war das schon recht überraschend. Wird dann aber auch ein bisschen cringe. Hier will ich nicht zu viel verraten, also die wird dann ein bisschen seltsam, so die Szene von der Inszenierung. Aber in erster Linie geht es natürlich um die Lösung dieses Mordfalls und wer da alles drinsteckt und was für eine große Verschwörung das ist und wer die Soldatin ermordet hat vom Anfang. Also es wird natürlich noch alles relativ groß. Mhm. Wer hier noch mitspielt, ist Jack Warden. Ein Schauspieler, den ich auch sehr mag. Das war der Buttermaker in den Die Bären sind los, in der Die Bären sind los Serie und so. Also wenn du das Gesicht siehst, das ist auch so ein älterer Herr, den man auf jeden Fall schon mal in Filmen und Serien gesehen hat. Also den sehe ich eigentlich auch immer gerne. Und der spielt so einen ganz alten Freund von Sean Connery, die natürlich auch schon in Vietnam zusammen gedient haben und so weiter und so fort. Und das ist jetzt praktisch so ein Militärbasis-Thriller, wie man schon auch schon oft gesehen hat. So Wehrlos hier mit Travolta und mit Samuel Jackson gab es auch mal einen. Und eine Frage der Ehre natürlich. Um ganz
ich wollte gerade sagen, daran musste ich ehrlich gesagt als erstes denken. Aber das ist wahrscheinlich weniger Justiz als mehr Krimi-Zeugs, ne? Weil die Cops ja wahrscheinlich ermitteln und das jetzt weniger in Richtung Staatsanwaltschaft und so geht.
Das ist richtig. Also so eigentlich gar nicht. Ich glaube, Staatsanwaltschaft oder dass da irgendwie die Juristen eine Rolle spielen, kommt ja eigentlich nicht vor, sondern das ist wirklich so ein bisschen 80er Jahre Action, ein bisschen Krimi und ein bisschen so halt diese Buddy-Chemie, die man ja auch in diesem Jahrzehnt da oft gesehen hat. Es gibt auch eine Szene, wo dann Sean Connery natürlich in der Bar sitzt am Tresen und wird dann hier mit seinem neuen Kollegen, mit Mark Harmon, und er wird dann angepöbelt von so Rednecks, die da rumsitzen und die überhaupt keinen Bock haben auf diese Typen von dieser Militärbasis und macht ihn dann an und pöbelt ihn an und er will einfach nur irgendwie austrinken und er sagt so, pass auf, wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt, mache ich dich fertig mit einem Finger, sagt Sean Connery. Und okay. Er benutzt dann wirklich, das ist so typisch 80s, und er benutzt dann wirklich nur diesen einen Finger. Er weicht ihm dann halt immer aus und haut ihm dann so in die Rippen rein und so hin und her und haut ihm mit diesem Finger so gegen die Bar so, weißt du, und schlägt den Typen dann, also haut den Typen dann K.O. mit dem einen Zeigefinger.
Wie bei Riddick, wo er ankündigt, dass er sein Gegenüber jetzt mit der Teetasse töten wird und ihn dann wirklich halt mit dieser Teetasse umbringt, einfach. Das ist mega.
Echt, ja?
Naja, okay. Auch völlig Banane. Nicht, dass er ihn damit tothaut, so, sondern er rammt diese Teetasse so sehr in seinen Bauch, dass der Typ stirbt.
Das ist auch nicht schlecht, ja.
Ja.
Ist eine ungewöhnliche Waffe, eine Teetasse, aber auf jeden wenn man Fall. Mal nichts, wenn man mal nicht zur Hand hat, kann man das machen.
Auf jeden.
Ja, ich habe ja schon ein paar Filme genannt, die so ein bisschen in die Riege fallen. Also A Few Good Men ist sicher so die Speerspitze des Ganzen. Presidio ist eher so die harmlose Variante davon. Und du hast ja auch nicht so diesen, du hast ja nicht dauerhaft Action ohne Ende, sondern es geht wirklich auch um diese Beziehung zu seiner Tochter und so, um diese Dreierkonstellation. Aber es macht natürlich Spaß, Connery zuzugucken, wie er so ein bisschen grantig diesen jungen Kopf fertig macht und immer so, und wie die sich dann so gegenseitig so ein bisschen kabbeln. Weil Connery fragt ihn an einer Stelle im Auto, ob er ihm Kaffee mitbringen soll. Und er ist dann total so, weißt du, er tut dann so, als wenn er ihm einen Heiratsantrag gemacht hat, so, weil er denkt, habe ich gerade richtig gehört und so hin und her. Und also die Chemie zwischen den beiden ist schon ganz witzig. Mhm. Der Film an sich und die Verschwörung ist halt so typischer 80s-Movie. Macht jetzt nicht ein großes, macht jetzt nicht komplett irgendwie neue Türen auf. Kommt auch nicht gut weg so in der Presse.
Und, aber hätte ich mir jetzt bei der Prämisse, die du aufgezählt hast, auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Also
hast du nicht.
Weil das klingt halt auch so, als wäre der Film sehr voll und dementsprechend dann halt irgendwie so ein bisschen alles sehr oberflächlich, weil ich weiß nicht, wie lange geht der?
Der geht auch nur 97 Minuten.
Ja, siehst du, und dafür ist das dann schon viel, ey. Wenn dann da zwei ermittelnde Leute hast aus unterschiedlichen Lagern, die dann noch Buddy-Cop-Komödie quasi und dann dazu noch
irgendwie naja, so Love-Story. Komödie ist ein bisschen viel, also der hat da so zwei, drei lustige Momente, aber das ist jetzt nicht so, das ist jetzt kein nur 48 Stunden oder so. Also das ist jetzt so wirklich so eine oder schlappe Bullen beiß nicht, sondern das ist jetzt, also das ist jetzt schon ein ernsthafter Thriller oder ernsthafter Krimi. Die Chemie zwischen den beiden ist halt manchmal ein bisschen witzig, aber ist nicht auch so angelegt als Komödie. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Falls jemand sich das anguckt und denkt, der sieht hier neuen Beverly Hills Cop oder so. Mhm. Also in die Richtung geht das nicht. Aber auch von diesen Militärbasis-Thrillern mit einem Mord hat man ja auch oft gesehen. Also richtig viele sind davon jetzt nicht hängen geblieben bei mir, muss ich zugeben.
Nee, stimmt.
Die sind zwar alle irgendwie ganz cool, aber auch nicht, soll ich sagen, sind jetzt die Überfilme, die ich mir jetzt jedes Jahr nochmal angucke. So wie du bei manchen Eierfilmen.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja, dann würde ich jetzt zu den Punkten überleiten. Ich glaube, ich habe alles jetzt erzählt. Muss mal kurz gucken, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Nö. Hab, glaube ich, alles untergebracht. Und wird dann zu den Punkten übergehen. Und dann siehst du schon, was ich meine, dass der nicht besonders gut wegkommt. IMDb ist bei einer 5,9. Der hat halt einen roten Metascore. Der ist bei 31. Und die Letterboxd-Bewertung von 2,8 ist jetzt auch nicht so überprall.
Oh, das ist aber doch noch niedriger, als ich gedacht hätte. Oh, ey, das ist echt nicht einfach, wo du da gelandet bist. Also klangst jetzt nicht überbegeistert so, aber so ich, aber gerade Sean Connery guckt man sich ja auch schon gerne an. So, ich habe jetzt letztens, haben sie hier nochmal im Kino Der Name der Rose gezeigt, den habe ich da das erste Mal gesehen. Da habe ich auch gemerkt, boah, wie krass ich Sean Connery auf der Leinwand vermisse, ey. Das war mir so gar nicht bewusst.
Der wertet den Film schon auf, definitiv. Aber gut, Der Name der Rose ist ja wiederum auch wieder ein runder Film. Also da ist ja
der Film, der ist mega. Ich habe den richtig, richtig gut gefunden. Also auf jeden Fall. Okay, ey, ich sag mal, du bist bei, also ich schwanke zwischen 6 und 6,5. Bist ja altersmilde geworden, hast du gesagt. Ich sag 6,5.
Ja, weil ich altersmilde geworden bin, habe ich noch eine 7 gegeben.
Ach echt, ja? Okay.
Ja, tatsächlich. Das ist jetzt nicht der Mega-Film, aber für 7 hat es noch gereicht. Also es ist halt so ein solider, cooler Film.
Okay, cool.
6,5 hast du gesagt, oder?
Ja. Genau.
Okay. 0,5 Horfi, jetzt muss ich mal mitschreiben hier. Und dann gebe ich weiter.
Ja, dann frage ich dich einfach mal, was wolltest du zuerst hören? Krieg oder Terror?
Ich finde beides geil. Insofern, gutes Programm, gefällt mir.
Ja.
Aber als Serbe sage ich natürlich Krieg.
Okay, alles klar, dann fange ich damit an. Und zwar habe ich mir jetzt was angeguckt, was letztes, also dieses Jahr, ne, beziehungsweise letztes Jahr für euch, wenn ihr das hört, bei Netflix erschienen ist. Und das ist eine Miniserie, also eine Doku-Miniserie, die den Titel trägt World War II from the Frontlines. Hast du davon irgendwas gehört?
Glaube nicht.
Okay. Das ist im Grunde, ja, wie gesagt, Mini-Doku-Serie, 6 Folgen, zwischen 45 und 60 Minuten grob. Und es ist eine Nacherzählung des kompletten Krieges, also nicht des kompletten, aber der wichtigsten Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, also sämtliche Schlachten und was da wie irgendwo Wendepunkte waren und so. Und das halt, wie gesagt, chronologisch von 39 dann eben bis 45. Genau. Okay. Und das Spannende daran ist jetzt, also zum einen moderiert beziehungsweise Voice-Over für das Ganze hat gemacht John Boyega, was ich relativ angenehm finde im Original, weil ich finde einfach, der hat eine super angenehme Erzählerstimme und so. Und das Abgefahrene daran ist jetzt, dass die halt Archivmaterial komplett restauriert und koloriert haben. Das heißt, du siehst das erste Mal diese ganzen Sachen, also teilweise, ich habe echt viel Shit aus dieser Zeit irgendwie gesehen, beziehungsweise über diese Zeit gesehen, ne? Also alles, was so Zweiter Weltkrieg und Drittes Reich und so ist, so da gucke ich mir extrem viel an, ob das nun Doku oder Film ist, ganz egal, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, so, deswegen habe ich auch irgendwann mal Geschichte studiert, ja.
Hoffi hat den History Channel hier, die Hitler-Dokus, hat er leer gespielt, auf jeden Fall.
Ey, tatsächlich, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel ich davon gesehen habe, das ist ohne richtig Scheiße. Abgefahren. Ja, doch, das interessiert mich mega, so, du kriegst ja auch immer wieder wirklich neue Erkenntnisse, weil das ja so ein krass breit gefächertes Gebiet irgendwie ist. Also und da weiß nicht, da findest du permanent irgendwie neues Material oder irgendwelche Akten oder was weiß ich nicht, die dann zum ersten Mal einsichtig sind. Und ich finde das echt spannend. Hab damals genau deswegen halt auch irgendwie mal Geschichte studiert und sowas, mich einfach unfassbar interessiert. Aber das hier hatte ich halt noch nicht gesehen. Also da waren Bilder dabei. Die ziehen dir so krass die Schuhe aus, weil also erstmal hatte ich solche Sachen noch gar nicht gesehen. Also so zum Beispiel siehst du Angriffe von Harakiri-Fliegern. So, und das dann halt wirklich mal in HD und in Farbe und wirklich von irgendeinem Flugzeugträger ausgefilmt oder so. Und das ist einfach krass, weil das so immersiv ist oder halt auch so, wenn flächendeckendes Bombardement über Deutschland abgeworfen wurde. Also du siehst zum Beispiel komplette Zerbombung von Hamburg halt bei Nacht und dann in Farbe und so. Das ist komplett krass einfach und dahingehend einfach mega beeindruckend. Hinzu kommt, dass die O-Töne aus allen Bereichen rangezogen haben. Also tatsächlich Zeitzeugen, die bei irgendeiner Armee da gedient haben, ne? Ob das nun halt die Wehrmacht war oder eben die alliierten Kräfte oder so, ganz egal, das ist alles wild durchmixt. Und das Gleiche gilt auch für ja die Zivilbevölkerung, ne? Also weiß nicht, wenn die jetzt irgendeinen Angriff überlebt haben, ne, oder irgendeine Zerbombung von der Stadt oder so, dann kommen solche Leute da halt auch nochmal zu Wort, sodass da eben O-Töne eingebettet werden. Und das ist natürlich irgendwie auch richtig krass, ne, weil du dann halt irgendwie so diese Schlachten siehst, also halt auch zum Beispiel Stalingrad oder so, und dann halt mal die Gedanken von den Leuten, die halt wirklich da vor Ort waren, quasi nachträglich nochmal erzählt bekommst und so. Das sehr, sehr spannend. Allerdings habe ich ein bisschen ein Problem mit der Doku, weil eigentlich ist es so, wenn du das jetzt so gesehen hast, dann ist es insofern informativ, als dass du danach eigentlich einen sehr guten Überblick hast. Du könntest danach wahrscheinlich so grob aus dem Kopf ungefähr den Frontverlauf so einzeichnen auf irgendwelchen Karten. So. Also erst, ne, Wehrmacht expandiert, ne, und weiß nicht, das Dritte Reich wird halt größer, und dann eben, wenn die Alliierten dann halt wieder kommen und Schlachten gewinnen und das dann halt wieder alles so zusammendrücken, bis sie dann irgendwann in Berlin landen. Und dahingehend finde ich das super informativ und eben halt auch einfach unfassbar beeindruckend. Aber ich tue mich schwer mit der Doku, weil meiner Ansicht nach sehr wichtige Aspekte wenig bis gar keine Rolle spielen und nur am Rande thematisiert werden. Also zum Beispiel wird der Holocaust ganz am Rande thematisiert, im Grunde in zwei Nebensätzen abgehandelt und auch nie als solcher bezeichnet. Was ich insofern schwierig finde, als dass Jan und ich haben vor 2 Jahren irgendwann mal über Schindlers Liste intensiv gesprochen. Da hatte ich auch nochmal recherchiert zu dieser ganzen Thematik, und da bin ich auf eine repräsentative Umfrage von vor ein paar Jahren gestoßen, ich weiß gar nicht, 2019 oder 20 muss es gewesen sein, unter EU-BürgerInnen zwischen 18 und 35, glaube ich. Und da gaben, also ne, nagelt mich jetzt nicht fest, ich habe es jetzt nicht nochmal rausgesucht, aber eine erstaunlich hohe Prozentzahl an Leuten, ich weiß gar nicht, so 32% oder so von diesen Befragten, gaben halt an, wenig bis gar kein Wissen über den Holocaust zu haben. Und 5%, also was halt einfach jeder 20. ist, der in der EU wohnt und irgendwie in einem halbwegs mündigen Alter ist, hat gesagt, er hat da noch nie was von gehört. Und
unfassbar.
Unfassbar, klar, aber genau dann finde ich es halt schwierig, wenn eben gerade halt Netflix so eine Doku halt quasi produziert und rausbringt, die ja eben, weil es halt Netflix ist, irgendwie darauf aus ist, eine Masse zu erreichen und gewissermaßen halt auch hier und da einfach mit reißerischen Bildern daherkommt, um dich irgendwie zu catchen und so, dann finde ich, kannst du sowas da nicht weglassen. So, weil wenn das jetzt halt hier jemand guckt, der kein Vorwissen hat, dann wird das halt schwierig, weil es werden diese ganzen Gräueltaten der Nazis und so, das wird immer mal wieder thematisiert. Allerdings, also so doof die Nazis auch waren, die waren ja immerhin schlau genug, von all dem, was sie da gemacht haben, wenig bis gar kein Videomaterial anzufertigen. So. Also es beschränkte sich ja weitgehend auf irgendwelche Akten oder sonst was. Und deswegen, wenn dann von diesen Gräueltaten erzählt wird, dann werden die nicht großartig bebildert und spielen dementsprechend halt auch eine relativ kleine Rolle. Zumal du dich halt auch immer fragen musst, selbst wenn du dieses ganze Material hättest, kannst, willst und solltest du das überhaupt zeigen. Im Gegensatz dazu ist es jetzt halt aber so, dass du zum Beispiel Kriegsverbrechen und strategische Fehler der Alliierten, die wiederum wurden ja sehr genau dokumentiert, und die finden dann halt mehr Platz oder zumindest genauso viel Platz innerhalb der Doku, und das wird dann halt auch bebildert. Also zum Beispiel gab es einen Vorfall in Italien, wo sich laut irgendwelchen Geheimdienstinformationen haben sich irgendwelche Deutschen in so einem Kloster aufgehalten. Und die Engländer haben die ganze Zeit gesagt, nee, wir können dieses Kloster nicht zerbomben. So, auch im Krieg gibt es Regeln, das ist einfach riesiges Kulturgut und was weiß ich nicht. Schlussendlich blieb denen aber keine Wahl. Und dann haben die das halt zerbombt. Das Problem ist jetzt halt, dass diese Informationen, die hatten, die waren falsch. Da hat sich einfach Zivilbevölkerung Italiens drin versteckt, so, und die haben über denen das Kloster halt in Grund und Boden gebombt. Und wenn du dann halt O-Töne hörst von Leuten, die da irgendwie diesen Angriff überlebt haben und da irgendwie aus den Trümmern gekraxelt sind und ihre Familie da verzweifelt gesucht haben als Kind, das wirft natürlich kein gutes Licht auf die Alliierten. So. Und dadurch hatte ich am Ende leider so den Eindruck nach diesen 6 Folgen, dass du, wie gesagt, einen sehr guten Überblick bekommst und danach auch eigentlich recht gut informiert bist. Aber dass so ein bisschen die Dinge, die da bei den Alliierten schiefgelaufen sind im Grunde oder wo die sich halt nicht korrekt verhalten haben oder wo die vielleicht halt zu Maßnahmen gegriffen haben, die zumindest mal hinterfragen kann. Also zum Beispiel halt Abwurf der Atombombe oder eben flächendeckendes Bombardement, wo du ja also per se halt die Zivilbevölkerung eben angreifst, dass das halt gleichgesetzt wird mit den Verbrechen der Nazis an der Menschheit. Und das finde ich halt extrem schwierig so. Deswegen würde ich das halt empfehlen, wenn man Vorwissen hat, so, dann ist das richtig geil, weil wenn du dann halt einfach nochmal so einen Überblick haben willst und irgendwie beeindruckende Bilder, dann kann man das absolut machen. Aber wenn man jetzt halt so gar kein Vorwissen hat oder nur wenig über diese Zeit weiß und nicht so, ich sag mal, sich vielleicht nicht fit genug fühlt, um gewisse Dinge einfach mal kritisch zu hinterfragen, dann würde ich sagen, lass da um Himmels Willen die Finger von, weil das führt zu nichts. Weil dann hast du irgendwann, also meine Befürchtung ist halt, dass du das dann guckst, dann halt denkst, ja gut, aber die anderen haben ja auch Scheiße gebaut im Grunde und schon argumentierst du halt irgendwie im nächsten Satz, wie irgendwelche Leute das heutzutage auch noch gerne machen, wenn es jetzt halt mit Blick auf Russland, Ukraine oder eben auch Israel, Palästina, wo dann heißt so, ja, verhandel halt mit den Irren und so, was ja auch nicht geht, weil du musst ja halt schon, wenn jetzt irgendein Regime oder irgendein Diktator irgendwie um die Ecke kommt und meint, er kann Völkerrecht brechen, wie er lustig ist, dann muss man da ja gegenhalten. So, und das halt auch mit militärischer Gewalt zur Not, so, weil ansonsten kann ja jeder machen, was er will. Und das, ja, weiß ich nicht, finde ich halt schwierig. Deswegen war ich sehr interessiert an dieser Doku. Ich habe sie auch sehr genossen zu gucken, sofern man das irgendwie bei der Thematik sagen kann. Es war informativ, aber am Ende gehe ich da trotzdem irgendwie mit Bauchschmerzen raus. Und Okay. Das, würde ich sagen, fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen.
Also nur für Fortgeschrittene?
Ja, ich würde denken, ja. Also das ist auch zum Beispiel was, so, ich glaube, sowas kannst du dir echt gut angucken. Ich hätte früher gerne, ich habe einen Geschichte-Leistungskurs gehabt damals im Abi. Mhm. Und da war relativ schnell klar, dass kannst du ja immer dann von 3 Themen oder was dann eine aussuchen in der Abi-Klausur war das, glaube ich. Und da ist natürlich irgendwie klar, dass du halt Fokus beim Lernen so total auf Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg legst, weil die Chance, dass das rankommt, halt verdammt hoch ist. Und für sowas wäre das, glaube ich, richtig geil gewesen. Also hätte ich damals so eine Doku gehabt, die mir so komplett einmal so den Kriegsverlauf irgendwie in 6 Stunden runterbetet und das halt auch noch super interessant macht und so. Hm. Ich glaube, für sowas ist das ganz cool oder einfach, wenn man so Bock auf das Thema hat und sich ein bisschen informieren will. Aber ja, wie gesagt, so ein paar Sachen muss man halt einfach hinterfragen. Auch so Sachen wie, weißt du, da hast du dann halt so einen O-Ton von irgendeinem Wehrmachtssoldaten, der dann halt erzählt, er hat einen Schießbefehl verweigert so und ist dann halt mit irgendeinem Gefangenen in den Wald gegangen und hat den halt nicht erschossen, sondern laufen lassen. So, und dann kann man sich halt schon mal fragen, wenn man ein bisschen im Thema ist, warum dieser Mensch, während er das erzählt, dass er diesen Schießbefehl verweigert hat, beschämt auf den Boden guckt und anfängt zu weinen. Ne? Weil gerade auch so im Studium haben wir dann halt immer gelernt, so, ey, wenn du so Zeitzeugen befragst, so achte mal auf Gestik, Mimik und so, wie reagieren die? Weil oftmals hast du halt, wenn du Leute zu dieser Zeit befragst, dass da halt einfach Verdrängungsmechanismen anfangen zu greifen und die sich halt quasi im Grunde einreden, sie haben den Schießbefehl verweigert, aber haben das halt nicht gemacht, nachgewiesenermaßen. Mhm. Und solche Sachen würde ich halt sagen, sollte man eventuell hinterfragen können, dann ist das eine geile Doku, ansonsten würde ich sagen, lass um Himmels Willen die Finger von.
Ah ja.
Jo.
Ist natürlich nicht so leicht zu bewerten jetzt.
Ja, also
aus deiner Perspektive.
Kann ich dir grob sagen, ich fand das gut. So. Weil okay. Für mich hat das funktioniert, weil ich halt relativ gut im Thema bin und dann eben solche Dinge sehe. Deswegen für mich braucht man das jetzt nicht so krass aufdröseln, so, weil ich halt sowieso der Meinung bin, dass Nazis ausgebombt gehören, aber ne, für jeden, der das jetzt halt noch nicht so sieht oder da halt eben wenig Wissen drüber hat, da würde ich dann halt sagen, ja, dann lass es lieber sein, so, weil ich fürchte, das kann irreführend sein. Mhm. So, weil das ist ja halt ein Konflikt, da gibt's ja ganz klar Gut und Böse. So. Mhm. Ja. Genau, jetzt habe ich eine Sache vergessen, und zwar mir die Zahlen rauszuschreiben. Ich gucke das mal parallel nach. Stell du mal Fragen, oder?
Ich stelle jetzt auf jeden Fall miese Investigativfragen. Die erste ist, wo hast du die Plakate da hinter dir her?
Du meinst das sag schnell, das von hier Glorious Bastards und Big Lebowski. Die habe ich mir bei Amazon bestellt. Es gibt irgendwie so einen Typen, oder halt irgend so eine Firma, die heißt irgendwas mit Art, bla, weiß ich nicht genau. Und die machen halt so Motive dann auf Leinwand. Hier hängt noch Darth Vader in so einer Dings. Okay, und cool. Ich überlege immer noch mir, sag schnell, Sergeant Kilgore von aus Apocalypse Now zu holen, der dann da irgendwie mit seinem Hut auf sitzt und dann steht da drunter I love the smell of napalm in the morning. Finde ich auch richtig geil. Nice. Die sind auch gar nicht so teuer, kostet 30 Euro oder so. So.
Sehr gut aus.
Ja, dankeschön. Okay, jetzt kann ich dir ein paar Zahlen sagen. Und zwar...
viel länger hätte ich die Zeit nicht überbrücken können.
Ja, glaube ich, Entschuldigung. Letterboxd ist hier bei 3,8. Mhm. IMDb ist bei 8,2. Und was macht ihr noch immer? Metacritic, ne? Da gucke ich jetzt nochmal fix. Ob ich da auf die Schnelle was finde. Oh Gott.
Falls
das tut mir jetzt leid, ich habe es natürlich völlig vergessen, das nachzugucken in
Ist ja kein Problem, IMDb und Letterboxd ja auch schon mal ein kleiner Hinweis.
Ja, ich finde hier jetzt auch so auf die Schnelle nichts bei kein Metacritic, Problem. Aber ja, gut, dann sind das die beiden Zahlen.
Aber genau. Sag mal hier, Peter Jackson, They Shall Not Grow Old hieß es, glaube ich.
Genau.
Wo sie auch so alte Aufnahmen koloriert haben und digitalisiert und sehen ja auch dann aus, als wäre es praktisch frisches Material.
Ja, da sind sie ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Da haben sie doch, glaube ich, auch mit Lippenlesern die Dialoge nachsynchronisiert, die da geführt haben. Ach, das weil das ja Erster Weltkrieg war, da hattest du ja noch gar keine Tonkameras.
Stimmt, ja. Aber kann man das damit vergleichen, weil du ja auch gesagt hast, hier irgendwie eingefärbt und so?
Ja, also ich würde sagen, ist ähnlich, so auch von der Bildqualität her und so. Ich würde sagen, das kommt schon hin. Wahrscheinlich sieht das hier halt noch mal ein bisschen besser aus, weil das Ursprungsmaterial halt schon per se ein bisschen qualitativer ist als jetzt noch Erster Weltkrieg. Mhm. Aber ansonsten würde ich sagen, kommt das hin. So, ich habe halt nur irgendwie, They Shall Not Grow Old habe ich natürlich gesehen und ich meine, da sind die halt sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben das alles auch noch nachvertont.
Okay. Ja. Aber geht in die Richtung.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, für Leute, die das interessiert, die können hier auch gerne mal reingucken, auf jeden Fall.
Okay.
Jo.
Bin auch ein bisschen am Schwanken. Zwischen 6,5 und 7. Und entscheide mich für die positive Variante und sage 7.
Jo, das ist tatsächlich goldrichtig. Ich bin am Ende bei 7 gelandet. Ich war lange Zeit sogar bei, okay, das ist 9 aufwärts, so, weil es halt wirklich extrem spannend war und so. Aber als mir dann in Folge 4, 5 klar geworden ist, die lassen ein paar Aspekte sehr außen vor, ist das dann in meiner Gunst doch sehr gesunken.
Also blieb für dich quasi ein bisschen zu weit an der Oberfläche?
Ja, nee, wie gesagt, also für mich muss es das jetzt nicht sein, aber weißt du, wenn ich jetzt eine Doku empfehle, ne, dann will ich halt auch immer, dass das eine Doku ist, die irgendwie was präsentiert oder irgendwie vielleicht auch eine Haltung einnimmt, die wenigstens grob meiner politischen Gesinnung entspricht. So, und das hatte ich hier nicht. So, das ist halt, wie gesagt, mir war es halt zu neutral. So, also ich finde dafür, dass das Nazis sind, da hätte man durchaus nochmal rausarbeiten können, was sie da für Scheiße fabriziert haben. Mhm. Weil so, ne, siehst du dann halt, ja, okay, gut, die sind halt nach Polen einmarschiert, haben da ein Ghetto errichtet und sind dann halt weiter nach Moskau. Und klar ist das alles schlimm und natürlich haben die irgendwie die Zivilbevölkerung terrorisiert. Mhm. Aber das ist halt nochmal was anderes. Ne, wenn du jetzt halt im Vergleich siehst, wie da halt eine komplette Stadt einfach dem Erdboden gleich gemacht wird von weiß nicht wie vielen Bombern oder so. Ne? Also, ja, das ist es halt. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, kann ich das sehr empfehlen und wäre dann auch durch.
Okay. Dann haben wir jetzt Halbzeit.
Jo.
Und machen jetzt unser zweites Projekt. Und ich habe mir ein Sequel angeguckt von einem absoluten Brett aus den 80ern. Was ich sehr, sehr mochte und hier auch schon vorgestellt habe, habe ich jetzt nicht natürlich nachgeguckt, in welcher Episode das war, kann ich aber gern noch später machen, wenn du willst. Und zwar ist das Sequel von dem Film Die Klapperschlange.
Oha,
Escape from L.A. heißt der Film, Flucht aus L.A. von 1996 und tatsächlich, meine John Carpenter-Filme, da gab es ja einige Sequels von seinen Filmen. Das ist aber das erste Mal und das einzige Mal, dass er selbst nämlich eins von diesen Sequels tatsächlich inszeniert hat. Das hat er nämlich sonst nicht gemacht. Und das Drehbuch Da hat er natürlich wieder ein bisschen mitgemischt. Kurt Russell hat mitgemischt. Deborah Hill, die schon mit ihm bei Halloween kollaboriert hatte, hat hier mitgemischt beim Drehbuch. Und den habe ich mir jetzt mal angeguckt zum ersten Mal.
Jetzt bin ich sehr gespannt, weil also ich habe den nie gesehen, weil ich da nur Schlechtes von gehört habe.
Ach, du hast den nie gesehen? Okay, das ist ja interessant, dass du den nicht kennst. Ich hätte jetzt Stein und Bein geschworen, dass du den wahrscheinlich kennst.
Früher oder später werde ich mir den auch angucken, aber ich habe noch nie auch nur so ein bisschen Positives drüber gehört. Ich war auch letztens hier nochmal, haben sie The Thing im Kino gezeigt. Mhm. Das haben wir mir auch nochmal angeguckt. Da war auch so ein kleines Vorgespräch, wie einer so ein bisschen den Film vorstellt, so ein paar Hintergrundinfos gibt und so. Und da war halt auch Running Gag, dass halt irgendwie der Nachfolger von Die Klapperschlange halt so ultra scheiße sein soll, als es dann um Carpenter ging. Und deswegen bin ich gespannt, wie der jetzt bei dir ankam.
Ja, dann sei mal gespannt. Gucken wir mal. Also Snake Plissken ist back. Lange Rede, kurzer Sinn. Ikonische Filmfigur natürlich von Kurt Russell mit der Augenklappe und in Deutsch Die Klapperschlange, totales Schwachsinn, weil er hat eine Kobra, nämlich tätowiert auf dem Bauch. Und wir sind diesmal im Jahr 2013, lol. Und Los Angeles wurde nach konstanten Erdbeben von den USA abgetrennt geografisch. Und das hat man dann genutzt. Und es gibt einen neuen Präsidenten, es gibt ein neues totalitäres Regime. Der Präsident, da kann nicht mehr abgewählt werden, das heißt, der regiert auch so lange, bis er lebt. Und der ist halt super christlich unterwegs. Das heißt, alles und jeder, der gegen das Gesetz verstößt, jeder, der nicht gläubig ist, jeder, der irgendwie fremd geht, wird quasi nach L.A. geschickt und wird dort in diese Stadt verfrachtet. Die ist natürlich wieder komplett abgeschottet, wie damals in New York. Du hast praktisch wie so eine Insel, wie so Alcatraz. Und dann hast du auf der anderen Seite, wo dann die USA sind, hast du halt so Wachtürme, riesen Scheinwerfer, die dann beachten, dass da keiner irgendwie übers Meer kommt mit allen drunter. Also das ist alles isoliert. Mhm. Und dann entsteht ein bestimmter Vorfall. Also ist so ein bisschen quasi wie bei Dietz auf dem Dorf, so die Situation in Amerika gerade. Also ist alles sehr, sehr züchtig und darf nicht fremdgegangen werden, sonst wird alles bestraft. Mhm. Und dann passiert Folgendes. Die Präsidententochter rebelliert gegen den neuen strengen Regeln der USNA und gegen ihren eigenen Vater. Und die klaut so ein Steuerungssystem. So eine übermächtige Waffe, die die Welt vernichten kann, und bringt sie nach L.A. zum Rebellenführer Cuervo. Cuervo ist so ein bisschen so ein Che Guevara 2.0, kannst du sagen.
Mhm. Okay.
Und die hängt jetzt mit ihm da praktisch in L.A. rum mit der besagten Waffe. Und der Präsident und das Militär laufen natürlich amok, weil die brauchen diese Waffe zurück, denn damit kannst du irgendwie verschiedene Stützpunkte auf der kompletten Welt irgendwie in die Luft sprengen. Das wollen die natürlich nicht in fremden Händen sehen. Und wen könnte man da ranziehen? Den guten Snake Plissken. Der wird dann beauftragt,
natürlich,
wieder in eine isolierte Großstadt Amerikas, diesmal auf der anderen Seite der Küste, loszuschicken.
Was hat er für eine Motivation, da diesmal mitzumachen? Weil beim ersten Mal macht er es ja nicht freiwillig, so, der wird gezwungen.
Das macht er diesmal auch nicht freiwillig, weil er wird nämlich, als er abtransportiert wird, als er mit Handschellen praktisch zu dieser Unterredung geschickt wird, läuft so ein Mädel an ihm vorbei, so der Bedienstete des Militärs, und streicht ihm so über den Handrücken. Mhm. Und er wundert sich schon darüber. Und dann wird ihm später instruiert, dass das ein Gift ist, ein Nervengift, was irgendwie in einem bestimmten Zeitpunkt wirkt. Und die haben das Antidote dazu. Und wenn er den Auftrag erfüllt, dann kriegt er das Antidote. Und wenn er den Auftrag nicht erfüllt, dann wird er elendig verrecken und an inneren Blutungen sterben. Und die Scheiße wird ihm zum Hals rausquillen.
Also more of the same. Im ersten war es doch noch eine Bombe oder so, ne?
Dieses, das ist, ja, genau. Im ersten war es so eine Bombe, glaube ich, so eine Hals. Diese Halskrause gekriegt und so weiter, wo dann Sprengstoff instruiert ist, wenn er sich da irgendwie von diesem Auftrag trennt. Hier ist es halt irgendwie so ein Giftstoff, der sich halt irgendwie im Körper festsetzt. Mhm. Okay. Übrigens, einer von den Militärs, also der Obermilitär eigentlich, der ihn da instruiert, mit allem drum und dran, gespielt von Stacey Keach, den ich ja auch immer gerne sehe.
Wer ist das denn nochmal?
Stacey Keach kennst du auf jeden Fall. Der hat Mike Hammer damals gespielt in den 80ern, in dieser Krimiserie. Aber den hast du auch bei Nebraska, siehst du den so in älteren Jahren. Und Spielt auch öfter mal so den Bösen, also.
Okay.
Hast du auf jeden Fall, also ist ein Gesicht, das du auf jeden Fall kennst, wenn du es googelst. Mhm. Und jetzt ist er da unterwegs in dieser, ja, in dieser Hölle von dem neuen LA, wo praktisch nur wieder böse Menschen unterwegs sind. Und dabei begegnet er auch so teilweise Leuten, die er auch kennt. Da ist Steve Buscemi dabei. Da ist Pam Grier dabei, die übrigens eine Transvestit spielt. Weil er kannte sie von früher, wo sie noch eine Frau war und jetzt redet sie halt so mit einer dunklen Stimme. Hat, ich habe auch beim Making-of und so weiter habe ich mitgekriegt, dass sie sich halt so eine Socke zwischen die Beine gesteckt hat, um dann so, um dann besser einen Mann spielen zu können. Das fand ich schon auch sehr seltsam. Valeria Golino ist dabei, oder Golino, die man auch aus Hotshots und so kennt. Und dann eine ziemlich seltsame Auftritte von Peter Fonda. Weil Peter Fonda ist nämlich auch da unterwegs. Und er spielt aber einen ziemlich spirituellen Dude, der auch öfter mal mit Surfbrettern und so unterwegs ist. Und der sagt dann auch so Sachen wie Far Out Man und so weiter. Also er redet so ein bisschen wie Bill und Ted diesen ganzen Film gegenüber. Und dachte auch so, okay, schon ein bisschen strange. Ich steig mal so ein. Der erste Film ist ja eigentlich billig gedreht worden, mit billigsten Mitteln entstanden und das Beste draus gemacht. Er sieht nämlich richtig groß aus. Und er sieht eigentlich aus wie ein Blockbuster. Das Sequel hat ein Riesenbudget, sieht aber wiederum komplett billig aus. Und das hat mitunter mehrere Gründe. Der schlimmste, also das schlimmste Argument, was gegen diesen Film spricht, ist die CGI. Weil alles, was man im ersten Teil mit Miniature-Modellen gedreht hat, mit geilen Matte-Paintings, mit Special Effects, weißt du, Practical Effects, das hat man hier mit CGI gelöst. Also wenn er darüber geschossen wird auf die Insel, dann hast du zum Beispiel so einen CGI, wie ich ihn gerne nenne, der dann versucht, ihn da in dieser Kapsel anzugreifen. Und alles, was irgendwie mit CGI gelöst worden ist, ist katastrophal, sieht wirklich super beschissen aus. Das ist auch das erste Mal, dass das ist irgendeine Filmproduktionsfirma, glaube ich, die auch Flucht aus L.A. gemacht hat und ihre eigene Special-Effects-Abteilung, das ist das erste Mal, dass sie überhaupt irgendwas in dieser Richtung gemacht haben, das war hier für Flucht aus L.A. Und das sieht man halt. Das sind wirklich...
Das ist immer eine richtig gute Idee auch. Also alles, was praktische Effekte sind, durch Computer ersetzen und dann an Amateure ranlassen.
Ja, das ist ein super Plan.
Stark, vor allen Dingen auch zu der Zeit, das bestimmt richtig gut gealtert.
Also das ist mega gealtert, ja. Kann man nicht anders sagen. Die Story ist ja fast identisch zum ersten Teil. Also man kann es fast schon als Remake bezeichnen. Man hat ja einfach nur die Küsten gewechselt und irgendwie so ein paar Feinheiten gedreht. Und es gibt so ein paar Szenen, die halt verändert worden sind. Du hast ja diesen Kampf auf Leben und Tod gegen diesen Koloss im ersten Teil, der ziemlich geil ist. Also dieses Wrestling-Match.
Ach, stimmt, ja.
Und hier ist es so eine Basketball-Szene, wo er halt von diesem Das ist so absurd. Dieser Che Guevara-Verschnitt sagt halt zu ihm, dass er 10 Basketbälle auf gegenüberliegenden Körben versenken muss innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder so. Und dann muss Kurt Russell halt immer hin und her rennen und hat dann immer eine bestimmte Anzahl, den Korb zu versenken. Und schafft es halt auch, den letzten 10. Korb, das hat keiner geschafft, weil davor wurde nämlich gezeigt, wie einer erschossen wird in diesem Basketball-Court und dann so rausgezerrt wird von den anderen. Und er schafft es dann irgendwie mit so einem Wurf komplett von der anderen Seite dann noch den 10. Korb zu versenken und insofern sein Leben zu retten. Das ist mitunter so ein What-the-fuck-Moment. Du denkst ja so, Alter, okay, du hast hier keinen Kampf, sondern du hast hier so ein Basketball-Solo. Moment, Alter.
Ich stelle mir das auch gerade unglaublich Panne vor. Also zeigen sie das komplett? Siehst du halt wirklich, wie Kurt Russell die ganze Zeit hin und her rennt, wie so ein Behämmerter?
Ja, ja. Die sitzen halt außen rum und grölen halt und er rennt hin und her und schmeißt Basketbälle. Snake Plissken, Alter.
Ja, das ist ja, okay. Da muss ja davon ausgehen, dass das jemand mit Absicht gemacht hat. Dass er sich überlegt hat, okay, wie können wir eine coole Figur möglichst uncool erscheinen lassen? Weil das ist ja lächerlich.
Eigentlich ist es ja schon cool, weil, überleg mal, er muss Basketball spielen, hat aber nur ein Auge. Also das muss man ja schon mit reinbeziehen, die Gleichung. Es gibt aber noch eine viel schlimmere Szene, das ist eine Surf-Szene mit besagten Peter Fonda. Hier. Yo, dude, ey, Snake Plissken, I know you found, man. Mit denen gibt es eine Surf-Szene, wo die vor etwas wegsurfen. Und dann, ich will gar nicht so viel verraten, weil die surfen dann aus dem Wasser praktisch dann raus in so eine Heißszene. Also in so eine, nicht in so eine Heißszene, sondern in so eine Verfolgungsjagdszene mit Autos. Und ich denke so, Alter. Und ich habe ja gesagt, die CGI ist scheiße. Und dieser ganze Surf-Moment mit den Wellen mit allem drum und dran, Digga, das ist katastrophal, wie das aussieht.
Wirklich, ich stelle es mir auch ganz schlimm vor gerade, ja.
Ja, das ist wirklich schlimm. Also, mit der Fortsetzung hier hat sich halt niemand gefallen getan. Da muss ich leider in die allgemeine Meinung mit einsteigen. Obwohl, gut, Kurt Russell bekam 10 Millionen für den Film, also der hat sich wahrscheinlich schon gefallen getan. Und Carpenter verteidigt ja den Film bis aufs Blut, der sagt ja, der ist besser als Teil 1. Und er ist komplett underrated und unterschätzt, aber...
Ja, aber Carpenter, der trifft ja öfter mal so merkwürdige Aussagen, so, oder ja auch später, so in den 90ern, er hat ja richtig merkwürdige Filme teilweise gemacht. Also er hat auch Meisterwerke gemacht, gar keine Frage, aber so ein paar Sachen sind so, dass man sich denkt, hey, was war da denn los? Also...
Ja, ja. Also so nach den 90ern, also gerade in diesem Jahrhundert, fand er ja so gut wie gar nicht statt. Das ist ja wirklich nicht mehr nicht mehr der Rede wert, was Carpenter da rausgebracht hat. Aber hat natürlich auch schon Meisterwerke rausgebracht. Das ist vollkommen korrekt. Mhm. Aber der gehört nicht dazu. Also definitiv
ja, das
nicht.
Das klingt so.
Aber es ist natürlich schon...
Warte mal, aber ich habe noch eine Nachfrage. Und zwar äußert sich das denn auch im Look, dass wir jetzt in Los Angeles sind und nicht mehr in New York? Weil also gerade im ersten war ja halt auch noch so geil, dass du halt wirklich so dieses dreckige, düstere 70er, 80er Jahre New York irgendwie abgebildet hattest, so ne, mit brennenden Mülltonnen und alles räudig und so ein bisschen vielleicht auch so, weiß nicht, die Dinger, die man oder die Szenerien, die man dann teilweise so bei Taxi Driver oder so sieht. Und das halt dann quasi auf Sci-Fi gemünzt oder auf so ein futuristisches Setting. Aber da erkennst du ja zu jeder Zeit, dass das Manhattan ist, wo er da gerade ist. So, und ich stelle mir jetzt vor, okay, Los Angeles ist sehr viel sonniger. So, du sprichst von Surfen und so. Also ist der ganze Film dann auch hell?
Nee, hell ist da gar nichts, weil das ist ja alles irgendwie, auch durch diese Erdbeben, ist ja alles irgendwie erschüttert worden und zerbombt worden. Also es ist alles, das ist wie L.A., wenn es nach einem Bombenabwurf irgendwie in Schutt und Asche gelegt wird. Aber es wird schon mit der mit dem Image der Stadt gespielt. Weil es gibt zum Beispiel eine Szene, wo die in so eine, Bruce Campbell übrigens, nicht zu erkennen, wo die in so eine Szene, in eine Szenerie kommen, wo so komplett diese Beverly Hills komplett zu Tode operierten Senioren irgendwie hausen. Und du siehst, die haben nur noch irgendwie so maskenartige Gesichter, die sich kaum noch irgendwie bewegen. Also es sieht schon total Horrorszenario-mäßig aus. Und das sind wohl Menschen, die sich so so lange operiert haben, bis da keine Mimik mehr drin ist und so. Also oder du hast an einer Stelle, siehst du das Straßenschild von Mulholland Drive, wo die dann gerade irgendwie stehen, weißt du, wo die gerade unterwegs sind und so. Aber es sieht natürlich nicht aus wie Mulholland Drive, weil das ist alles zugewuchert und ist alles zugewachsen und ist halt ein Dschungel. An einer Stelle kommen die an so einen, in so einen Freizeitpark. Das ist offensichtlich ist das Disneyland, worauf die anspielen.
Mhm. Okay.
Und alles ist aber komplett zerfallen und zerwuchert und zerballert. Also du siehst ja nichts Helles mehr oder irgendwas strahlend Sonniges, sondern das ist halt, spielt auch, glaube ich, größtenteils auch nur nachts. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es da irgendeine Tagesszene gab. Das kommt auch noch dazu. Ja, also Fazit, ziemlich harter Trash. Aber man kommt schon irgendwie durch, weil es passiert natürlich auch eine Menge. So absurd das Ganze auch immer ist, aber du hast schon an der einen oder anderen Ecke hast du natürlich auch viele Momente, wo es halt knallt, so weißt du. Also die haben sich natürlich schon eine Menge einfallen lassen. Und eins muss man dem Film lassen, auch wenn die CGI natürlich scheiße ist, die Kulissen, das, was ich gerade erwähnt habe, die Locations und die Sets, die sind natürlich real. Und da ist wieder einiges, da haben die wieder einiges richtig gemacht. Also so zerfallene Häuserruinen, weißt du, überall irgendwie diese Straßen, die zugewuchert sind und so, wo die dann langlaufen. Also das sieht schon geil aus, definitiv. Aber wenn dann irgendwelche CGI-Momente ins Spiel kommen, dann wird es schwierig. Und okay. Ja, ich habe noch einen Trivia-Effekt, den fand ich ganz cool. Eine Szene des Films war tatsächlich Bestandteil eines offiziellen Gerichtsverfahrens, weil einer der Statisten seinen Bruder ermordet hat. Und das war 1997 und aufgrund einer Szene aus dem Film, beziehungsweise aus den Dreharbeiten, wurde er identifiziert. Und deswegen hat man hier eine Szene aus Flucht aus L.A. vor Gericht zugelassen, die dann irgendwie zu einem Gerichtsurteil geführt hat in Sachen Mord.
Okay, krass.
Mhm. Fand ich schon auch krass.
Ja.
Ja. Ja, hast du noch Fragen oder kam rüber, wie ich den fand? Also es kommt definitiv nicht an den ersten Teil ran, ist ein komplett überflüssiges Sequel, braucht man nicht. Erster genial, zweiter Hammer. Kurt Russell ist natürlich immer noch cool. Mhm, weißt du, hier ein bisschen zu aufgesetzt, die Coolness, finde ich, im Gegensatz zum ersten Teil, wo es passt. Aber er hat schon wieder ein paar ikonische Momente.
Würdest du den in die Sammlung stellen?
Also ich bin so ein bisschen so ein Komplettist. Wenn ich so Filmreihen anfange, dann also Freitag der 13., wenn ich mir den ersten Teil hinstelle, dann hole ich mir die anderen 9 Teile auch jetzt als Beispiel. Oder habe mich sehr lange gewehrt gegen Indiana Jones und den Kristallschädel. Aber ja. Ich habe dann irgendwann klein beigegeben, habe gesagt, ich kann nicht den 5. Teil holen, ohne den 4. irgendwie dazwischen zu haben. Das ist Blödsinn. Insofern habe ich ihn bisher nicht in der Sammlung. Könnte sein, dass ich ihn mir dazu stelle. Ich würde es nicht ausschließen. Aber,
ja, gut, aber ich weiß nicht, also würdest du das Ding halt schon als Reihe betiteln? Ich meine, das sind halt 2 Filme, die wollen dann nochmal so auf den Erfolg aufspringen. Ja. So, das ist halt gescheitert. Also,
ja, eigentlich
das ist so, eigentlich ist es ja mehr ein Ausrutscher. So, klar, bei Indiana Jones oder auch Star Wars oder so, das ist natürlich klar.
Hast du recht.
Du brauchst ja auch die Scheißfilme. Ja.
Hast du recht, eigentlich ist es Quatsch. Also, den braucht wirklich kein Mensch in der Sammlung.
Okay.
Das ist maximal Guilty Pleasure und mit ein paar Bier im Kopf kann man hier schon Spaß haben, weil halt manche Szenen total absurd sind.
Okay.
Ja. Flucht aus L.A. Und Alter, auch ein paar Schauspieler hier, wo du denkst so, boah, Alter, diese Präsidententochter, die dann so zu dem Rebellen, der überläuft, ey, was die hier schauspielerisch hinlegt, die halt hysterisch in die Kamera schreit mit einem Maschinengewehr und dann diese Fernsteuerung da klaut, da denkst du so, Alter, bitte was, Alter? Oh Mann, ey. Sharknado oder John Carpenter?
Ich bin gerade gedanklich bei diesen ganzen Exploitation-Filmen oder halt so bei dann eben Sachen, die das wieder aufgegriffen haben, so Planet Terror musste ich gerade irgendwie dran denken.
Ja, es wirkt teilweise wie eine Parodie tatsächlich. Und der erste halt zu keiner Sekunde, also.
Der erste ist super mega ernst zu nehmen. Also ist auch weiß ich nicht, ich habe den auch immer gefunden, wenn so, ich bin auch ein großer Fan von diesen ganzen Gefängnisausbruchsfilmen und so. Ich meine, da gibt's ja auch zig Stück von, ob das so ein Flucht von Alcatraz oder Die letzte Festung oder was weiß ich nicht ist. Und das gucke ich mir alles super gerne an und ich würde halt auch bis zu einem gewissen Grad halt eben den damit reinzählen. Und genau, ja, dann ne, hast du da natürlich irgendwie viel geilen Scheiß, womit du irgendwie Spaß haben kannst. So,
jetzt habe ich dich kurz nicht gehört.
Ach so, ja, war auch nicht so wichtig. Ich war auch komplett irritiert. Ich weiß nicht mehr, ob der Satz Sinn ergeben hat, weil ich dich nicht mehr gesehen habe.
Ach so, auch nicht schlecht, ja.
Also, falls das gerade kompletter Bullshit war, ich weiß es nicht mehr, was ich gerade erzählt habe. Kann ich dir nicht sagen.
Also, wenn es totaler Bullshit war, dann passt gut in unser Podcast. Insofern, ja, good job. Schön. Hast du Lee gut vertreten, auf jeden Fall. Respekt. Ja, mehr habe ich nicht. Geht knapp 101 Minute. Also, ist jetzt auch nicht allzu lang. Aus dem Jahr 1996. Und hätte man hier nur Practical Effects benutzt, dann wäre es definitiv ein besserer Film. So ist es.
Gut, aber du sagtest ja jetzt auch schon, drehbuchtechnisch ist das ja auch nicht so das wahre vom Ei.
Nee, wie gesagt, das ist hier, wenn dann ist, also es wirkt teilweise wie eine Parodie und ist ein bisschen, also wenn dann ist es Guilty Pleasure, aber
okay.
Ich konnte jetzt nicht sagen, dass ich mich hier komplett gelangweilt habe.
Aha.
Der altersmilde Guest ist hier wahrscheinlich auch wieder versöhnlich, was die Punkte angeht. So viele Tipps kann ich dir geben. War natürlich auch ein kompletter Flop, 50 Millionen gekostet, also massiv mehr als der erste Teil, hat nicht mal die Hälfte eingespielt, also doch, knapp die Hälfte hat es eingespielt.
Okay.
Also, war jetzt nicht die große Win-Win-Rechnung und dann komme ich zu den Punkten.
Jo.
IMDb 5,7, Metascore 54 und Letterboxd 2,9.
Ja, witzig, das ist genau der Bereich, wo ich dich auch eingeordnet hätte. Also ich war gerade irgendwo zwischen 4,5 und 5,5. Jetzt hast du gesagt, Altersmilde und so, bist gnädig. Ich sag 5,5.
5,5 ist eine Punktlandung.
Nice, sehr cool.
Das ist richtig.
Ja,
nochmal spannend.
Jo. Okay, dann
Dann erklär korrekt, Junge.
Ja, ich werde mir Mühe geben. Denn ich habe jetzt eben auch im Zuge der Tatsache, dass ich gerade halt so an meiner Top 10 des Jahres sitze und so, wollte ich einen Film unbedingt noch gucken. Und nachdem Jan den vor ein paar Tagen bei Letterboxd gelockt und für sehr gut befunden hat, mit 4,5 Sternen, war ich sogar noch gewillter, mir den anzusehen. Und das ist How to Blow Up a Pipeline. Hast du davon mal was gehört?
Den habe ich, glaube ich, beim Locken gesehen. Also, beziehungsweise nicht beim Locken, sondern bei Letterboxd, als Jan irgendwie den rezensiert hat, aber beziehungsweise bewertet.
Okay, aber nicht keine Ahnung, was das ist.
Nee.
Okay. Genau, es ist ein Film eigentlich aus dem Jahr 2022. Hier in Deutschland kann man den sehen seit dem 8. Juni. Ich glaube, der hat einen kleinen Kinostart. Gibt's mittlerweile so zu leihen. Es gibt auch eine Blu-ray, die man kaufen kann.
Okay.
Aber ein sehr, sehr kleiner Release. Ich habe leider nicht rausfinden können, was der Film gekostet hat, aber das kann nicht viel gewesen sein. Sieht trotzdem hochwertig aus, hat aber bisher nur knapp 1 Million US-Dollar an den Kinokassen zumindest eingespielt. Davon 750.000 grob domestic, ne, also US, und dann eben 250.000 irgendwie weltweit. Also nicht allzu viel. Und das ist ein Film von Daniel Goldhaber, wird er, glaube ich, ausgesprochen, aus dem Jahr eben 2022. Und im Cast kannst du ja mal sagen, also kannst du ja mal Stopp rufen, falls du da einen von kennst. Ich kann so viel vorwegnehmen, das war mir ein mehr oder weniger gänzlich unbekannter Cast. Ich hatte ein paar Filme mit diesen Leuten irgendwie zum Teil gesehen, aber konnte das auch nicht zuordnen. Und zwar spielen mit Ariella Barra, Christine Forseth, Lucas Cage, Forrest Goodluck. Ja, Lucas Cage kennst du? Okay.
Ja.
Den hatte ich nämlich auch schon mal gesehen in Assassination Nation, glaube ich. Aber
ja,
keine Ahnung,
sein.
sonst kenne ich das nicht so viel von ihm.
Ich glaube, ich habe ihn schon mal in einer Serie gesehen.
Ja, mag auch sein. Ich glaube, ich hatte auch kurz den Wikipedia-Artikel überflogen, irgendwas stand da, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Den kann nächsten
aber,
wiederum...
Kann ja. aber auch sein, dass ich mit Luke Cage verwechsel.
Gut, aber das den ist Superhelden. Ja... ich wollte gerade sagen, das ist ja ganz andere Liga. Genau, den nächsten Ding kannte ich tatsächlich, Forrest Goodluck. Das ist der junge Mann, der den Sohn von Leonardo DiCaprio in The Revenant spielt. Wow. Genau, dann Sasha Lane spielt noch mit, Jamie Lawson, Marcus Scribner und Jake Weary. Jake Weary kannte ich auch, aber ich habe gerade vergessen, woher, ehrlich gesagt. Naja, also das ist der Maincast.
Also klingt nicht wie eine A-Riege auf jeden Fall. Das,
nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, tut dem Film aber auch sehr gut, denn es ist gewissermaßen wichtig, dass die nicht so bekannt sind, beziehungsweise dass es halt ja, ich sag mal, Stellvertreter sind so und jetzt nicht unbedingt Leute, da brauchst die du sich mal gesehen hast. Also du brauchst hier keine Stars. So. Es ist eigentlich ganz gut, dass es unbekannte Leute sind. Mhm. Denn die Handlung ist, es geht um eine Gruppe von, ja, die einen sagen Ökoaktivisten, die anderen sagen Klimaterroristen. Die finden sich aus unterschiedlichen Motiven heraus in der Wüste von Texas zusammen und bauen dort Sprengsätze, um eine Pipeline eines Ölkonzerns in die Luft zu jagen und ja, die Ölpreise halt steigen zu lassen und halt irgendwie den Markt ja sozusagen kurzzeitig explodieren zu lassen, weil das ist so eine Pipeline, das ist halt quasi die Hauptzufuhr. Also weißt du, von da aus wird alles überall hin verteilt und ja, die brechen halt, also deren Plan ist halt eben diese Pipeline zu sprengen, damit dieser Nachschub nicht mehr gesichert ist. Mhm. Das ist deren Plan. Und das ist auch im Grunde schon die ganze Handlung. Und ich sag's mal so, das ist einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe.
Okay.
Also wirklich ganz weit oben, der hat mich richtig, richtig hart geflasht, weil, muss dir vorstellen, der hat einen Aufbau so ein bisschen wie Reservoir Dogs, so von der Struktur her, weißt du? Also du siehst diese Leute da zusammenkommen, du siehst sie da irgendwie Krams machen, und diesen Heist eben im weitesten Sinne vorbereiten und dann hast du immer Rückblenden zu den Charakteren, wo in, ich sag mal so 5 Minuten Sequenzen meist, einmal kurz erklärt wird, okay, das ist diese Person, das ist deren Motivation, da mitzumachen und dann springt das halt wieder ja in die Jetztzeit quasi, wo die eben dieses Attentat oder diesen Terroranschlag eben verüben wollen. Dazu gibt's Spannungselemente, die ich so zuletzt in der Intensität vielleicht so bei Hurt Locker gesehen habe. Also einfach, weil die da halt amateurhaft irgendwelche Sprengsätze halt zusammen basteln und du dir nie sicher sein kannst, geht das Ding gleich in die Luft oder nicht, ne? Und sprengen die sich da jetzt irgendwie selber erstmal beide Arme weg, bevor sie da irgendwas anderes machen. Fand ich tatsächlich ganz cool, zumal auch immer in den richtigen Momenten, also der Film hat richtig geiles Pacing, weil der halt diese Momente, wo der in den Zeiten hin und her springt und wann der dir wie was zeigt, das ist mega geil. Und dadurch ist er halt auch unglaublich dynamisch, weil, also ja, wie gesagt, weil er das halt eben so macht. Aber das Ding ist halt, dadurch hast du einen relativ, ich würde sagen, zackigen, schnellen Schnitt so. Aber das ist nie hektisch oder unübersichtlich oder sonst was so, sondern es ist super zweckdienlich. Also du bist eigentlich die ganze Zeit super interessiert dabei, hat mich mega abgeholt.
Verstehe.
Genau, und dann ist es natürlich halt auch so, dass in dem, was er dann macht, also wie er diese Geschichte erzählt, was für eine Geschichte erzählt, wie das Ganze ausgeht und so, finde ich ihn einfach unglaublich mutig. Weil, also, das ist ja jetzt gerade eine, ich sag mal, sehr aktuelle Debatte, so, wo viel Framing halt auch stattfindet, ne? Also, wie gesagt, die einen nennen solche Leute halt Öko-Aktivisten, irgendwelche Leute, die sich zum Beispiel jetzt in verharmloster Form so auf die Straße kleben oder so, während Medien wie die Bild dann eben von Klimakriminellen spricht, ne, was natürlich irgendwie ganz klar erstmal irgendwie was suggeriert und so positioniert sich dieser Film dann eben auch ganz klar zu diesem Thema. Das ist auf jeden Fall ein Film, wo ich sagen würde, dass der bis zu einem gewissen Grad sein Publikum radikalisieren möchte. Also was da für Zitate fallen. Zum Beispiel eins, was ich mir rausgeschrieben habe, war sowas wie "We need to attack the things that kill us". Also solche Dinge hast du da halt im Grunde am laufenden Band.
Also der ist nicht so neutral wie dein erstes Projekt.
Nee, null. Der ist wirklich gar nicht neutral. Der endet auch mit einem sehr, sehr starken Zitat, was ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen möchte. Und es ist ja halt auch so. Bitte?
Haha, neutral wollte ich übrigens sagen, wie klimaneutral und so.
Ach so.
Verstehst du?
Stark. Ja, jetzt habe ich es.
Ja, ich habe das Sampleboard nicht, sonst würde ich, würd ich natürlich den Drumroll jetzt machen.
Sehr gut. Ja, genau. Und ich meine, es ist ja halt auch insofern ein bisschen klar, als dass der Titel alleine ja schon wie so ein Tutorial halt wirkt, ne? Also wie eine Anleitung, das halt mal nachzumachen. Und so, also weiß ich, das fügt sich am Ende, hast du so voll dieses Gefühl von, okay, das ist eben mutig, da steckt auf jeden Fall ein krasses Konzept hinter und es ist handwerklich halt einfach total gut gemacht. Es ist sicherlich nicht perfekt, ne? Also da gibt es Sachen in der Erzählung, wo man sagen kann, ja, okay, da drücke ich jetzt mal ein Auge zu, dann funktioniert das noch, wenn du jetzt halt detaillierter drüber nachdenken würdest, könnte man das wahrscheinlich besser erzählen, aber hat mich hier nicht gestört, einfach weil, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch so, es gibt so Filme, wo ich sage, okay, die sind perfekt, einfach, also sowas wie, keine Ahnung, Apocalypse Now, Schindlers Liste, so, das sind für mich perfekte Filme, so, oder halt There Will Be Blood oder so, da gibt's für mich rein objektiv, rein handwerklich irgendwie nichts dran zu kritisieren, so, die sind von vorne bis hinten rund und funktionieren. Und dann gibt's aber auch noch so Filme, wo ich sagen würde, die sind perfekt, obwohl ich halt weiß, okay, die sind handwerklich nicht perfekt, die treffen aber irgendwie einen Nerv bei mir. Und deswegen finde ich die perfekt. Da wäre so ein Beispiel sowas wie Radio Rock Revolution zum Beispiel, so. Der spricht mir einfach aus der Seele, der Film, und dann ist das halt für mich perfekt, obwohl ich weiß, dass das nicht perfekt ist. Und so ein bisschen ist das halt auch hier. So, weil, also mein Geschmack hat's richtig krass getroffen. Und ja, also viel mehr kann und will ich dazu gar nicht sagen, weil ich euch dann was vorwegnehmen würde. Und ich finde, das ist ein Film, der sollte von jedem individuell erfahren werden, weil ich sag mal so, der wird auch richtig viele Leute richtig hart abfacken. Also ich will mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn Christian Lindner wüsste, dass dieser Film existiert. Da wäre mit Sicherheit nicht amused. Und ja, wie gesagt, ich hatte schon gesagt, muss ein kleines Budget gewesen sein, knapp 1 Million hat er eingespielt. Ich habe da mal nachgeguckt, welche Produktionsstudios dahinter stecken. Die sagten mir alle nichts. Das sind 3 ganz kleine Studios. Das größte davon hat gerade mal 7 Filme im Portfolio. Also, die haben noch gar nichts. Kannst du ein
Budget rausfinden, oder?
Nee, leider nicht. Das habe ich überall nachgesucht, da findest du gar nichts zu. Wie gesagt, es sieht hochwertig aus. Also, es ist Kinofilmqualität. Das sieht nicht aus wie ein TV-Film. Das ist wirklich hochwertig produziert und geschossen mit auch coolen Effekten, einer geilen, eben einen geilen Schnitt und so. Also du siehst halt, sowohl vor als auch hinter der Kamera hatten alle Bock drauf, diesen Film exakt so irgendwie rauszubringen. Und dann haben sie halt einfach, haben sich da drei kleinere Studios zusammengetan, die das halt irgendwie finanziert haben. Wahrscheinlich halt auch so ein bisschen als, ich sag mal, provokantes Prestigeprojekt, damit du die danach auf dem Zettel hast. So, weil das ist halt ein Film, den guckst du und du wirst irgendeine Emotion dabei haben. Eben weil es halt so ein hochaktuelles Thema ist, eine gesellschaftliche Debatte ja auch ist und eben der Film halt auch eine klare Haltung einnimmt. So. Und dementsprechend wirst du da halt am Ende sitzen und entweder total begeistert sein oder das vielleicht halt auch irgendwie, naja, zumindest mal ein bisschen kritischer betrachten, als ich oder der Film das jetzt macht. Oder halt aber total anti sein und das einfach ja verurteilenswert und scheiße finden. Mhm.
Verstehe. Jo.
Ja, aber das ist es im Grunde.
Man hört natürlich, dass es eher deine Baustelle ist, dass die Leute auch mal positionieren und sagen, ja, so und so ist meine Einstellung.
Ja, ich mag das, also ich mag das allein schon, weil das so mutig ist. Ich mag das auch zum Beispiel, hatte ich letztens erst in einer Episode bei uns, bei Charlie Chaplin und seinen Filmen. Hm. So, der hat Filme zu einer Zeit gemacht, wo er Meinungen präsentiert hat, die absolut nicht mehrheitsfähig waren. Also so marxistische Ansätze, teilweise kommunistische Ansätze, was ihm ja auch später quasi zum Verhängnis geworden ist. Dann halt, also noch während des Zweiten Weltkriegs The Great Dictator rauszuhauen und irgendwie Hitler zu parodieren und so. Der will dir ja was erzählen, so, ne? Da steckt ja eine Message hinter. Und sowas mag ich einfach unglaublich, gerade vor allen Dingen dann, wenn das halt Sachen sind, wo du hundertprozentig weißt, okay, wenn ich das so oder so mache, dann fuck ich mindestens mal 50% aller Leute, die den gucken, richtig hart ab. Und das ist mir viel lieber als diese ganze weichgespülte Hollywood-Scheiße, wo alles immer allen gefallen muss und am Ende finden es alle so okay, aber niemand so richtig geil.
Ohne Frage.
Jo. Das wär's dann auch schon von meiner Seite aus zu dem Film. Falls du keine Fragen mehr hast, dann könnte ich auch schon zu den Punkten kommen.
Na, ich würde noch nachfragen wollen, gerne, falls du weißt, wie lang der ist.
105 Minuten, glaube ich.
105, irgendwas in dem Dreh.
Also Stunde 45. So,
okay, dann geht jetzt lange, keine 2,5 Stunden oder so.
Nee, überhaupt nicht. Okay. Also da ist auch kein Gramm Fett zu viel dran. Also ich wüsste nicht, welche Szene man da rausstreichen sollte oder so. Das ist, wie gesagt, durchgängig spannend. Der hat wirklich auf so vielen Ebenen für mich funktioniert. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Also
klingt gut.
Jo. Okay, so, dann mal die Zahlen. Und zwar bei Letterboxd ist er bei einer 3,8. Mhm. Bei IMDb sieht es schon anders aus. Da ist er bei 7. Oder ja, wobei nicht allzu viel anders, aber immerhin. Und Metascore ist 76.
Alright, jetzt hängt's an mir.
Mhm.
Für das erste Punkterad im neuen Jahr. Ich sag eine 9.
Nee, da hast du dich um einen verhauen, das sind 10.
Ist eine klare 10, ja.
Jo.
Mann, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so die 10 einfach rausballerst.
Doch, bei sowas auf jeden Fall. Deswegen habe ich versucht, dir zu erklären, was halt für mich auch ein perfekter Film ist. Halt nämlich, wenn es halt einfach vielleicht ein 8-Punkte-Film ist, aber der Film halt eine richtig geile Haltung einnimmt, dann gebe ich dem 5 Sterne bei Letterboxd einfach, weil ich dann halt auch will, dass der von Leuten gesehen wird und so. Das honoriere ich immer noch mal ein bisschen mehr.
Gut. Hätte unser Punkterater Ass-Champ Lee hätte das natürlich zwischen den Zeilen gelesen und hätte das gecheckt.
Ja, weiß ich nicht.
Aber ich bin einfach zu dumm dafür, deswegen...
Ja gut, Digga, es ist Silvester, ne? Super spontan und so, bist auch gerade erst aufgestanden, wie du erzählst.
Das stimmt, ja. Aber es ist schön, dass ich jetzt schon von Hoffi entschuldigt werde, warum ich Punkteraten versage. Also.
Ja, du brauchst ja Hilfe
offensichtlich. Aber richtig, richtig, richtig guten Status auf jeden Fall in diesem ja. Game.
Ja.
Ich bin so der beim Wettrennen, den man so vorlassen, der man so 10 Meter vorlaufen lässt, weißt du, und so ein bisschen Starthilfe gibt.
Ja, und trotzdem noch verliert am Ende.
Genau, 5 Minuten früher loslaufen darf und trotzdem verliert.
Ja, sehr schön.
Ja, Mensch, Episode im Kasten. Das heißt, du hast gewonnen. Ich habe -1 mit der letzten Raterunde. Du hast 0,5 miese. Insofern geht der erste Punkt an Lee und du kommst in den Lostopf. Glückwunsch.
Ja, sehr schön. Das freut mich doch.
Gleich wieder ein erstes Pferdchen im Rennen.
Mhm.
Und wieder eine anderen 5 Pferdchen abschneiden, das werden wir dann in der nächsten Episode erfahren.
Ja, bin ich gespannt.
Dann bleibt mir noch zu sagen, herzlichen Dank an alle Supporter, herzlichen Dank an alle Hörer des letzten Jahres, auch im Namen von Lee. Wir wollen uns nochmal, wir wollen euch nochmal ein sehr schönes und gesundes und fröhliches und erfolgreiches 2024 wünschen und hoffen natürlich, ihr bleibt uns gewogen und bleibt uns treu. Danke an Hoffi für das spontane Einspringen.
Ja, immer gerne.
Super.
Immer gerne.
Sehr, sehr super Aktion von dir. Also in der von einem Tag da sich da noch zwei Filme da rauszuleiern und dann mit uns ein Episodchen oder beziehungsweise mit mir ein Episodchen aufzunehmen, das ehrt dich. Freut uns sehr, dass wir da so eine Bubble haben mit spontanen Guys, die da am Start
ja. sind. Das ist auch, das wird aber mittlerweile immer cooler. Ey, wir müssen Dennis auch auf jeden Fall mal einladen, jetzt wo er unseren Podcast hört und so. Und wir haben dann ja auch, also ne, die Jungs haben versucht, eine Episode mit einem unserer Hörer aufzunehmen, was dann natürlich gnadenlos gescheitert ist. Die müssen wir auch nochmal einladen und so. Ich finde das auch echt cool, dass sich das ja. so, also dass sich da so viel überschneidet so und man mittlerweile halt auch einfach hier und da mal guckt, wie man so einladen kann und so. Das schon.
Ja, ist eine geile Idee. Aber haben wir auch schon immer gemacht. Also wir haben auch immer gesagt, wenn ihr Bock habt und ihr habt Equipment und ihr habt ein Mikrofon zu Hause, Fragen kostet nichts, also dann fragt uns an, so weißt, dann können wir gerne mal irgendwie eine Episode antesten oder gucken, ob es klappt oder so, also wir sind da grundsätzlich offen für alle Schandtaten, also wenn ihr sagt, so, ja, ich würde auch gerne mal eine Episode mit denen aufnehmen, immer her damit und hört ihr, die anderen Jungs sind genauso open-minded, also immer raus mit der Sprache, weil man kann ja jetzt über Social Media und über E-Mails und ist ja alles bekannt, kann man ja auch kommunizieren und Fragen stellen und
ja.
Kann man interagieren. Und ich habe ja auch jetzt hier unseren Supporter Phelps, habe ich auch angehauen. Ich meine zu ihm so, Digga, du, mit dem müssen wir auch mal eine Episode aufnehmen. Und der ist ja Musiker, der hat ein Mikrofon und so, hat alles zu Hause. Also das ist auch einer unserer unser frischen Gäste fürs neue Jahr.
Ja, schön.
Ja, sofern wir es überleben, Lee und ich, weil wir sind auch nicht mehr die Jüngsten und wir sind hier im Rumkränkeln und so. Also insofern gucken wir mal. Aber
ja, aber meinst du nicht, dass heute Abend gefährlicher wird bei euch in Berlin als eure Krankheit?
Ja, denke schon, ja. Wir haben schon Schlimmeres überlebt.
Ich glaube auch.
Wird schon.
Ich glaube auch. Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich fürchte, ihr werdet nach, also Berlin hat nachher bestimmt richtig Spaß.
Ich glaube auch, ja. Aber gut, ich bin ja um Punkt 12, wenn halt die Hölle losbricht, bin ich ja im Sicheren. Alleine meistens aber auch sogar, weil alle rausrennen.
Ich weiß das gar nicht. Deine Wohnung oder so, ist das da irgendwie in der Nähe von einem dieser Plätze, wo das eskalieren könnte?
Nee. Meine Wohnung ist ziemlich weit entfernt davon.
Ja gut, immerhin das.
Bin hier in so einem Kiez, also da soll nichts passieren.
Naja gut.
Ja, aber wir wollen ja nicht den Teufel an die Wand malen, wir gucken mal und hoffen mal, dass wir in der nächsten Episode mit Dave wieder gesund und munter am Start sind für euch.
Ja, toi toi toi.
Danke an Hoffi nochmal.
Ja, gerne, gute Besserung an Lee noch.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Gute Besserung an Lee, werd schnell heile und in diesem Sinne mehr habe ich nicht. Dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas? Gibt es Hinweise auf die nächste Episode? Hast du die beiden Jungs rausgeschmissen? Was gibt's Neues?
Nee, also an dem Tag, wo diese Episode hier rauskommt, werden wir wahrscheinlich gerade aufnehmen. Wir holen die Episode, die ja verkackt worden ist, die holen wir nach.
Ach so, es gibt und, dann Wonka und...
Genau, richtig. Also das ist dadurch, dass die beiden haben sich da jetzt schon ausgetauscht, aber es ist ja doch nochmal eine andere Gesprächsdynamik, wenn ich dann jetzt dabei bin. So.
Okay.
Das gab's halt noch nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir das nochmal und dann nehmen wir vielleicht am selben Tag oder eine Woche später dann eben auch noch ein Special auf, wo wir unsere Top 10 des Jahres 2023, die Flop 5 des Jahres 2023 und eine Hype 5 2024, worauf freuen wir uns am meisten, quasi in eine Episode drücken.
Naja.
Genau, als kleine Entschuldigung dafür, dass die letzte Folge ausgefallen ist. Das ist so der Plan.
Schön. Hört sich gut an.
Genau.
Ja, also falls ihr es noch nicht gemacht habt, ja, hier Filme bei YouTube unbedingt folgen, bei Instagram unbedingt folgen, bei Spotify bewerten, bei Instagram bewerten. Das geht natürlich auch für uns. Übrigens nochmal ein eigenes Adresse hier als Social Media Beauftragter, der bewegt mit Beinhausen. Wir eiern da um diese 585 Instagram-Follower rum und schafft es irgendwie nicht, diese 600 zu knacken. Wir sind nicht der Instagram-Kanal, genau wie die Boys übrigens, die jetzt irgendwie 1000 Leuten folgen und sich dann freuen, dass sie dann 1000 Follower haben, sondern
das ist ja aber auch affig.
Das ist super affig, sondern wir sind diejenigen, die natürlich nur irgendwie den engsten Kollaborateuren folgen oder Leuten, die irgendwie filmrelevant sind oder irgendwie da so einen Filmkanal haben oder einen Podcast oder was auch immer zum Supporten. Und deswegen sind das eher so langsame Schritte. Aber Alter, diese 600 sollte mal langsam drin sein hier im neuen Jahr. Also gebt euch mal Mühe und lasst mal ein Follow da.
So nämlich machen, da kriegt ihr auch immer alle Infos.
Ja, kriegt da alle Infos. Penner. Richtig, ja, macht das mal. Macht das klar. Und ja. Was die Supporterschaft angeht, bei Patreon und Steady hätten wir noch ein paar Plätzchen frei. Also wer da Bock hat im neuen Jahr, auch gerne nochmal ran. Wir haben übrigens eine Sache vergessen. Wir haben, glaube ich, nur einmal nebenbei droppen lassen, dass es im neuen Jahr so sein wird, dass wenn ihr bei Patreon und Steady supportet, dass ihr nur noch die aktuellen Sonntagsepisoden zu hören bekommt. Und dass, wenn ihr rückwirkend praktisch sämtliche Episoden hören wollt, das wird dann nochmal ein extra Paket werden. Das wird dann nochmal 50, 60 Euro separat kosten. Das verlängern wir jetzt mal nochmal auf den kompletten Januar. Das habe ich jetzt nicht mit Lee abgesprochen. Ich ziehe mir das jetzt mal aus dem Arsch. Aber wir lassen euch jetzt nochmal den Januar Zeit, nochmal da an Bord zu kommen und dann nochmal sämtliche Episoden zu hören, ohne irgendwelche Aufpreise. Wir machen jetzt nochmal so eine Übergangsphase draus und dann ab Februar wird es so sein, jeder, der dazukommt, hört dann praktisch immer nur die aktuelle Sonntagsepisode, weil das sind mittlerweile 185 und das sind eine Menge Stunden Arbeit, die da drin stecken. Insofern ist das, glaube ich, fein, wenn man das nochmal separat ein bisschen sich kosten lässt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber das werden wir dann in der nächsten Episode auch nochmal erwähnen, dass ihr da vorbereitet seid und nicht, dass ihr denkt, so, ja, wusste ich nicht.
So nämlich zuschlagen, letzte Chance. So, der Hot-Button schlägt bald zu.
Richtig, der Ausverkauf läuft. Ab jetzt. So.
Ja.
Jetzt aber wirklich, feiern für heute und nochmal gesundes Neues. Ja.
Genau.
Und du, Hoffi, feier schön heute. Hau nicht zu sehr auf den Putz.
Ja, ich gehe jetzt saufen, genau.
Du gehst jetzt saufen, ja, wie immer. Also eigentlich wie jeden Abend.
Ja, genau.
Harald Junge mochte Silvester nicht, weil da saufen auch die Amateure. Also
Amateure, genau, ja, hat er mal gesagt.
Stimmt, das
ja.
Kann jeder.
Ja.
Ja, in diesem Sinne, tschüss, bis nächste Mal.
Bis hin, ciao.
Bewegt Bild-Banausen.